Es gibt ein Leben nach dem Tod, bedeutet im Kern die Aussage, der Tod ist keine letzte Grenze.
Dass es jedenfalls ohne so ein funktionierendes Gehirn nicht geht, das sollte klar sein. Und das hat eine weltanschauliche Auswirkung. Die ist in der Tat sehr tiefgehend, nämlich dualistische Vorstellungen sind letztlich tot.
Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Frank.
Hallo Helmut, welche Frage hast du heute mitgebracht?
Schlicht die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod?
Eine schlichte Frage, die mit viel Tiefe verbunden ist. Ja, gibt es. Ich habe meine Antwort gegeben. Könnte sie ein bisschen ausführlicher noch beschreiben?
Ich
Das
bitte
sollte ich
darum.
wohl auch. Es gibt ein Leben nach dem Tod, bedeutet im Kern die Aussage, der Tod ist keine letzte Grenze. Das heißt, dass der Tod nicht sozusagen das letzte Wort hat, dass wir vor einer unüberwindlichen Grenze stehen, sondern dass es die Verheißung und Zusage durch Gott gibt, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Das ist im Kern der biblischen Botschaft, die sich verbindet mit der Rede und der Kunde von der Auferstehung Jesu Christi. Das ist dann noch mal eine besondere Beschreibungsform. Aber zunächst mal ist die zentrale Botschaft: Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt so ein Paulus-Zitat: Tod, wo ist ein Stachel? Weil eben der Tod nicht diese Kraft hat, die man ihm sonst zuspricht. Er ist durch die Auferstehung überwunden. Also ist das eine sehr, sehr, sehr zentrale Aussage christlichen Glaubens. Und meine erste Antwort war von daher auch kurz.
Ja, es ist aber auch eine sehr unklare Antwort, ehrlich gesagt, denn es scheint metaphorisch gemeint zu sein. Irgendwie soll mit dem Tod nicht alles vorbei sein, um die Menschen zu trösten und damit nicht alles sinnlos wird und so weiter. Aber du hast dann manchmal auch so Formulierungen, und das kennt man natürlich auch von Trauergottesdiensten, die die Vorstellung nahelegen, dass auch im biologischen Sinne der Tod nicht endgültig ist. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Was genau soll das heißen? Also da würde ich mal wieder naturalistisch herangehen und würde sagen, was uns als lebendige Wesen ausmacht, hat selbstverständlich eine physiologische Grundlage. Und das, was uns wertvoll ist, unser Bewusstseinszustand, dass wir Dinge erleben, dass wir sie wägen können, dass wir was draus machen, dass wir handeln können, das setzt natürlich ein funktionsfähiges Gehirn voraus. Und dass all unser Erleben unmittelbar am Gehirnzustand hängt, das wissen wir ja letztlich, weil wir ja wissen, dass materielle Einflussnahmen, also sei es der morgendliche Kaffee, den ich auch heute genossen habe, der dazu führt, dass man ein bisschen wacher wird, oder sei es das Einflößen von Alkohol, was dann natürlich auch den Erlebniszustand in charakteristischer Weise ändert, das zeigt ja alles, da gibt es eine unmittelbare Kopplung von materieller Voraussetzung zur Auswirkung im Erleben. Wir wissen selbstverständlich aus der Hirnforschung, wo man ja schon früh begonnen hat, zu schauen, welche Hirnteile sind wofür verantwortlich, dass wenn da eine Läsion auftritt, wenn also im Gehirn irgendwas schiefläuft, irgendwas kaputt geht, Beispiel Schlaganfall, dass dann charakteristische mentale Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind. Und wir sehen ja durch bildgebende Verfahren seit Jahrzehnten recht präzise, wo das Gehirn arbeitet, auch wenn nicht alle funktionalen Prinzipien schon verstanden sind. Aber dass es jedenfalls ohne so ein funktionierendes Gehirn nicht geht, das sollte klar sein. Und das hat eine weltanschauliche Auswirkung, die ist in der Tat sehr tiefgehend, nämlich dualistische Vorstellungen sind letztlich tot. Und die gab es in der Antike, ja, die gab es im Mittelalter. Da hat man dann einerseits die Materie und andererseits den Geist. Und am klarsten bei Descartes, da wurde das dann noch als zwei Substanzen getrennt. Und dieser Substanzdualismus, der ist einfach nicht aufrechtzuerhalten und der ist mit dem Wissensstand der Neuzeit nicht vereinbar. Wenn das so ist, dann heißt das doch, dass mit dem Absterben des Gehirns, und na, das ist nun mal der Tod, dass mit dem Absterben des Gehirns das individuelle Erleben irreversibel vorbei ist. Würdest du dem denn widersprechen wollen oder akzeptierst du das?
Also zunächst mal würde ich alles, was du bisher ausgeführt hast, dem würde ich sehr zustimmen. Du hast zwei Anläufe genommen. Du hast einmal die Biologie angeführt, unter einer naturalistischen Perspektive, die ich jetzt nicht einnehme, natürlich nicht, aber die Biologie ist eine etablierte Wissenschaft und die hat Aussagen und Erkenntnisse, die man ernst nehmen muss. Die kann man nicht irgendwie beiseite schieben. Und auch du hast neurowissenschaftliche Argumente genannt. Also, was ist das Bewusstsein? Das hat Voraussetzungen. All diese Aussagen sind triftig und ich wüsste dem auch nicht in keiner Weise zu widersprechen. Die Frage ist, ob man über solche biologischen Erwägungen und neurowissenschaftlichen zu dem Problem vordringt, um das es uns jetzt geht. Möchte mal so anfangen. Zunächst mal auch diesem Dualismus, wenn ich das nochmal sagen darf. Auch dem Dualismus folge ich in keiner Weise. Also ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Seele gibt, die da eigentlich den Menschen ausmacht, was unserem körperlichen Dasein nicht zu tun hat. Also das leuchtet mir tatsächlich nicht ein. Aber es gibt, und das sind sehr, sehr feine Unterschiede, aber darf man nicht übersehen. Es gibt Aussagemöglichkeiten, Aussagebedürftigkeiten, die über das Beschriebene und über die beschriebenen Theorien hinausgehen. Zum Beispiel die Personalität. Du vertrittst ja immer eine humanistische Perspektive, die auch wertorientiert ist und Werte sich natürlich auch an der Personalität, an der Person eines Menschen, an Personenstatus auch sicherlich festmachen lassen. Aber was ist eine Person? Ich habe da mal längere Zeit auch hab da mal so einen Text geschrieben. Also der Be Personbegriff ist unglaublich schwer zu fassen. Und den kriegt man auch nicht leicht neurowissenschaftlich oder biologisch gefasst. Also biologisch schon gar nicht und neurowissenschaftlich extrem schwierig. Also eigentlich bisher gibt es keinerlei Lösungshinweise. Und das ist die eine Spur, zu zeigen, offensichtlich geht es um sowas wie Personalität. Und das kann ich halt eben durch die beiden von dir genannten Wissenschaften noch nicht vollständig fassen. Das andere ist, was meinen wir, wenn wir eigentlich sagen, der Tod? Also das ist ein Singular, der eine. Also dieser eine Tod. Ich würde mal sagen, er ist naturwissenschaftlich komplett nicht existent. Es gibt ihn nicht. Also was soll da der Tod sein? Biologen können eine Menge untersuchen, können Sterbeprozesse zeigen. Sie werden niemals eine Schwelle finden, die eindeutig ist. Man kann dann sagen, so passiert es ja mit der Hirntoddefinition bei der Organtransplantation. Ja, wenn diese und jene Aggregate ausgefallen ist, dann kann man ja eigentlich davon reden, dass jemand tot sei. Aber de facto kann man es nicht, weil es gibt keine Schwelle. Wir reden aber von dem Tod. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und in dem Tod steckt schon ein Problem, das meiner Ansicht nach noch genauer ausgeleuchtet werden muss. Ich glaube nicht, dass es diese Schwelle gibt. Naturwissenschaftlich gibt es die Schwelle nicht. Im Gegenteil, ein absterbendes Wesen, ein absterbender Organismus, der sich zersetzt, der führt ja zu ganz vielen neuen Lebensformen. Meist mikrobiologischer Form, aber immerhin. Also Bakterien und dergleichen mehr. Also ich kurzum, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich die naturwissenschaftliche Brille aufsetze, komme ich gar nicht auf die Frage, weil der Tod kein Gegenstand naturwissenschaftlicher Erkenntnis ist.
Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das scheint mir ein bisschen nach Ausrede zu klingen. So, naja, irgendwas lebt schon weiter. Ne? Also in buddhistischen Traditionen haben wir das ja auch. Dann ist die eine Lebensform eben zu Ende, aber das Leben eben nicht und so. Verstehe ich nicht wirklich. Wir wissen doch, von welchem Lebewesen wir reden. Und wir können hinreichende Kriterien dafür angeben, dass der Tod eingetreten ist. Und dann ist das Leben eben zu Ende. Und dass die deutsche Sprache sozusagen die Substantivbildung erlaubt, das ist ja Teil deiner Kritik, dass man das zusammenfasst in das Wort der Tod. Also das würde ich jetzt natürlich nicht personifizieren, wie man das ja übrigens gerade in Kirchengebäuden aus der Zeit des Barock öfters dann mal sieht, wo dann sozusagen der Tod mit Stundenglas und Sense schon bereitsteht. Na gut, den meine ich nicht, sondern ich meine einfach das harmlose Substantiv, bei dem wir in der deutschen Sprache doch wissen, wie wir es verwenden. Das ja. machen wir doch bei anderen Dingen, die letztlich prozessartig sind, genauso. Würdest du denn bei die Liebe auch sagen, das ist ein völlig unklarer Begriff und ich weiß nicht, wo das beginnt und endet und so weiter. Also letztlich wissen wir doch, wie wir mit solchen Begriffen umgehen, auch mit der Vernunft und so weiter, mit dem Leben. Und der Tod ist nur der Gegenbegriff zu dem Leben und das endet bei Individuen eben und ich würde sagen, es endet irreversibel.
Also das Leben als das biologisch Manifestierbare endet irreversibel. Das würde ich auch sagen. Also deswegen lande ich dieser Biologie. Also ich sage, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn man, du hast auf die Frage hin geantwortet, indem du dich auf naturwissenschaftliche Theorien bezogen hast, auf Biologie und Neurowissenschaften. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn man das tut, die Ausgangsfrage schon gar nicht mehr genau beschreibbar ist. Was will man eigentlich mit dieser Frage? Was biologisch zu beschreiben ist und was man gut beschreiben kann, sind Sterbeprozesse. Hm. Aber Sterbeprozesse bestehen aus Kontinua. Also da gibt es keine Schwelle, da gibt es kein Ereignis, das so hervorgehoben ist, dass man sagt, da entsteht jetzt Entscheidendes. Es gibt allerdings bei diesem Kontinua schon Übergänge natürlich, sodass man sagen kann, also ein, sag ich mal, mausetotes Lebewesen ist wirklich mausetot. Also und davor ein herumlaufendes und tollendes Wesen lebt. Also das, diese Extreme kann man auseinanderhalten. Aber ich glaube, man käme als Biologe niemals auf den Gedanken, von dem Tod zu reden, sondern von mehr und weniger Leben. Und dann ist irgendwann Leben ja. gegen Null. Und dann ist aber nicht der Tod eingetreten, also worin eingetreten, das sind lauter so ungeklärte Metaphern, sondern da ist etwas tot, T-O-T. Also es ist eine Zustandsbeschreibung. Aber der Tod als das Substantivierte, dafür gibt es keinen Anlass, überhaupt auch nur nachzudenken. Tun wir aber, und meine Vermutung ist, wir suchen da nach was anderem als nach einer biologischen Beschreibung.
Also ich verstehe nicht so ganz das Aufdröseln wollen während des Sterbeprozesses, ob man da jetzt etwas mehr oder etwas weniger tot ist. Also mir reicht der irreversible Ausfall der Hirnfunktionen, die Voraussetzung dafür sind, dass wir als Menschen das sind, was wir sind. Ich habe den Verdacht, dass das eigentliche Problem woanders steckt, nämlich tatsächlich, dass es noch eine andere Ebene der Einordnung gibt, nämlich eine existenzielle Ebene. Was heißt es denn für uns als Menschen zu wissen, dass wir sterblich sind? Mhm. Und da muss ich sagen, das Problem kann man als Humanist auch haben. Und wenn man es nicht verdrängt, dann hat man es in der Tat auch. Also wir haben ein relativ kurzes Gastspiel hier auf Erden. Und da können wir Dinge wahrnehmen und lernen und vielleicht auch handeln und irgendwas bewirken. Und dann ist das irgendwann einfach zu Ende und dann werden wir aus dem Spiel sozusagen rausgeschmissen und kehren nie wieder und wissen nicht, wie es weitergeht. Und das zu Ende zu denken, ist schon eine harte Sache. Das ist eine existenzielle Herausforderung und die kann man in der Tat durch eine naturwissenschaftliche Betrachtung alleine psychisch nicht in den Griff kriegen, sondern da braucht man einfach eine Art von Lebenseinstellung, die einen mit diesem Unausweichlichen versöhnt. Und ich meine, von jeher kulturgeschichtlich ist es ja nun so, dass die menschliche Erkenntnis des eigenen Todes eine tiefe Sehnsucht auslöst, dass es doch anders sein möge, auch wenn man es nicht ändern kann. Aber das ist einfach der Startpunkt für ein kolossales Wunschdenken. Und das hat nun natürlich wieder mit der Geschichte der Religionskritik zu tun. Also ich denke da immer an die Frühschrift von Ludwig Feuerbach, die ja den Titel hatte Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, wo er genau vorgeführt hat, ja, dass die Menschen sich das halt nicht vorstellen wollen, nicht vorstellen können und dann anfangen zu fantasieren und ihre Wünsche in Gedanken zu fassen, dass es doch da noch was danach geben müsse und dass es dann im Zweifel, und dann kommen die ganzen theologischen Begrifflichkeiten, dass es da eine Auferstehung geben möge und so weiter. Und Da würde ich sagen, das ist illusionär. Der Ausgangspunkt ist verständlich. Der Wunsch und Wille, dass es da irgendwie weitergeht und dass man nicht verloren geht und dass es nicht umsonst gewesen sein soll, das ist alles sehr verständlich. Aber das dann zu behaupten oder auch nur zu glauben angesichts dessen, was wir heute wissen, das scheint mir einfach illusionär zu sein und das ist doch letztlich eine andere Art von Verdrängung. Nämlich genauso, wie du es am Anfang ja auch formuliert hast, der Tod hat gar nicht das letzte Wort und er ist gar nicht endgültig und so weiter. Ja, aber bezogen auf das Individuum, doch, muss ich leider sagen, doch.
Wir sind in einer sehr tiefen Metaphorik. Du hast die auch gerade aufgegriffen und auch vielen Dank. Ja, du hast das nochmal jetzt über die existenzielle Komponente beschrieben. Also was ich gerade versuchte über den Personenbegriff, worauf ich hinzuweisen versucht habe. Es gibt also sozusagen, selbst wenn man eine vollständige biologisch-neurowissenschaftliche Beschreibung hat, Fragen, die dadurch nicht beantwortet sind. Und das ist so, diese, wie gehe ich damit um, dass das jetzt hier irgendwann vielleicht ein Ende hat? Und jetzt dann zu sagen, ja, das ist auch die klassische, ich sage mal, religionskritische Perspektive, dass man sagt, naja, jetzt gibt es illusionäre Anmutungen, dann nimmt man einfach an, da gibt es noch was und das wird bestimmt auch so sein und dann fühle ich mich schon ein bisschen besser und dann kann ich so. Das halte ich, das wäre auch eine billige Vertröstung. Tatsächlich zeigen die biblischen Texte, zum Beispiel Text von Paulus, immerhin der erste, der überhaupt was aufgeschrieben hat, zeigen die biblischen Texte von Beginn an, dass es eine ziemlich umstrittene Sache war. Nicht im Sinne von, wir reden jetzt vom Wolkenkuckucksheim und alle fühlen sich ganz toll, dass es da sowas gibt, sondern dass sehr früh schon sehr unterschiedliche Interpretationen da waren, wie denn diese Auferstehung, dieses neue Leben, dieses neue Sein zu verstehen sei. Und da gibt es dann halt eben tatsächlich so Enthusiasten, die dann sagen, wow, das ist jetzt schon, wir haben eigentlich gar nicht mehr den Tod vor uns, wir sind jetzt schon in diesem neuen Zustand. Und da ist halt auch die Reaktion von Paulus, dass er das ziemlich relativiert und sagt, nee, nee, also da passiert etwas, aber das, was da passiert, frag mich nicht, ich kann es nicht genau beschreiben. Also er ist da ziemlich spröde. Ja, da redet mit geistlicher Leib, körperlicher Leib und versucht da Worte zu finden, so wie wir auch gerade mit Metaphern gesprochen haben. Was ist das? Ich glaube, der Personenbegriff ist ein möglicher Zugang zu der Frage, die man mit dem Tod verbindet, eine andere ist Sinn. Also hat das Ganze denn hier überhaupt einen Sinn? Also wenn der Tod das letzte Wort hat, dann ist es ja sinnlos. Ich werde als Individuum leben, ja, aber irgendwann bin ich als Individuum weg und mit Verlaub, so richtig viel ausgerichtet habe ich auf dieser Erde nicht. Also was soll's? Hat das überhaupt einen Sinn? Und dann kommt irgendwie ein Meteorit und schlägt dann auf die Erde ein und dann ist selbst der Klimawandel kein Thema mehr. Also so what? Ja, also so richtig so ein bisschen das Zynisches. Also wenn man jetzt so eine Gottesperspektive noch drauf tut, dann kann man sagen, ja, da ist das Ganze ist eigentlich ein absurdes Spiel. Und ja, wir alle müssen uns damit auseinandersetzen. Man kann sagen, das ist absurd. Camus zum Beispiel tat das, andere taten das. Man kann sagen, wir müssen das aushalten. Und tatsächlich würde ich sagen, ich lebe von dem Zuspruch, ich lebe von der Erwartung, dass es eben nicht aus ist. Augenscheinlich, auch mit allen wissenschaftlichen Mitteln, ist es aus. Aber ich weiß, dass wir eben diese Fragen nach Personalität, nach Werten, nach Sinn haben und die sich mit diesen Wissenschaften nicht erschließen lassen. Und deswegen glaube ich, gibt es auch gute aufklärerische Gründe zu sagen, ja, Vorsicht, die Wissenschaften beantworten nicht alle letzten Fragen. Und diese Aussage, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, meint nicht ein Tumbus, dann Blumen kommt dann, also wie diese alten Bilder, dann die Gräber tun sich auf und dann kommen die Leute wieder rausgelaufen. Mit Gravitationswirkung und dergleichen mehr. Also
Ja.
das ist Gott.
Ja, gut. Also die Frage nach dem Sinn und das Bedürfnis nach Sinngefühl kann ich nachvollziehen, wenn man denn den Sinnbogen nicht überspannt und glaubt, das sei ein objektiver Sinn, der irgendwo hängt und den man pflücken kann,
Ja.
sondern das muss man eben für sich konstruieren und muss dabei das menschliche Maß einhalten. Und was vielleicht trösten kann, ist, dass tatsächlich eigene Handlungen irgendwie Auswirkungen haben, wobei man dann natürlich auch sagen muss, dass es Menschen gab in der Menschheitsgeschichte, deren Handlungsauswirkungen auch nicht zum Positiven waren. Also das alleine gewährleistet vielleicht auch noch keinen Sinn. Ansonsten ist es sicher so, dass Erinnerungen übrig bleiben, aber auch die wären natürlich nicht ewig, denn auch die Angehörigen und die Hinterbliebenen, die Erinnerungen haben, sterben ja ihrerseits irgendwann. Das ist schon alles richtig. Also da muss man den Sinn in kleiner Dosis irgendwie suchen. Das kann ich verstehen, auch als Humanist. Aber das Szenario, bei dem du dich manchmal auf die Bibel und manchmal auf Paulus berufst und deinen Glauben ausformulierst, das kann ich nicht so richtig greifen. Du hast ja tatsächlich den Begriff Auferstehung verwendet. Was soll das sein? Also historisch war es ja so, bis in eine geschriebene Formulierung hinein, dass man von der Auferstehung des Fleisches geredet hat. Das wäre dann aber genau dieses Szenario, wo ich sagen würde, das kommt aus einem Horrorfilm und das ist irgendwie ein schlechter Horrorfilm, wo sich dann irgendwie im Dunkel der Nacht bei Vollmond die Gräber öffnen und dann steigen da die Toten irgendwie heraus und vollführen da ihren Tanz oder so. Das wird wohl nicht gemeint sein. Also es wird doch in irgendeinem Sinne doch übertragen gemeint sein. Aber was soll da Auferstehung heißen? Also das beruht doch letztlich auf mythischen Bildern und auf Mysterien, die in der Antike weit verbreitet waren. Vergleiche etwa auch das Konzept der Himmelfahrt, was ja was Ähnliches ist. Ne? Da findet also irgendwie so eine Aufwärtsbewegung statt. Aber heutzutage ist es dann doch nicht als Bewegung im dreidimensionalen Raum gemeint, sondern nur irgendwie metaphorisch. Da sind die Dinge doch sehr unklar. Kannst du diesen Begriff der Auferstehung irgendwie nochmal erklären?
Nein, kann ich nicht. So, das war ja mein Ansatz, dass ich auch meine, dass man auch den Tod schon nicht wirklich gut erklären kann. Also der weist auf was hin, was uns aber nicht so ganz klar ist. Wir verbinden damit etwas und auch eine Erwartung, aber wir wissen nicht ganz genau, was wir meinen, wenn wir dieses Wort der Tod nutzen. Und so ist es tatsächlich auch mit Auferstehung. Ich würde sagen, Auferstehung ist die Überwindung des Todes. Das ist die zentrale Botschaft. Da ja, wird das eine Unklare mit dem anderen Unklaren beschrieben. Das ist nicht sehr befriedigend, das gebe ich zu. Aber ich glaube auch nicht, dass man darüber weit hinauskommt. Ich habe mir mal so eine Szene überlegt, die ich dir jetzt mal nennen könnte und frage mich, ob du darin übereinstimmst. Nehmen wir einmal an, es gäbe einen Gott und nehmen wir einmal an, also jetzt auch für dich hypothetisch, und nehmen wir einmal an, es gäbe so etwas wie ein Leben nach dem Tod. So wird also irgendwann wird man vor Gott stehen, wie auch immer. Und wenn man dann Menschen fragt, die diese Annahme folgen, die sich als Christinnen und Christen verstehen, dann wenn sie gefragt, ja, kann man ja fragen, ja, wie stehst du da? Im Alter, in dem du gestorben bist, mit 87, mit und ohne, sprichst du Deutsch mit Gott? Oder gibt es eine andere Sprache, ein Esperanto? Oder sind die Hühneraugen noch da oder nicht mehr? Brauchst du eine Brille? Und man wird feststellen, all diese Dinge fallen weg. Da werden die, sagen die Menschen, ja, das ist nicht relevant. So glauben die das auch nicht. Die glauben nicht, dass man da mit einer bestimmten Fußform oder was auch immer vor Gott steht oder mit Wunden oder Narben oder wie auch immer, sondern als Person. Und diese Person ist offenkundig etwas, das ist so ein bisschen für mich, also es ist eine Intuition, die ich jetzt wiedergebe, die Menschen haben. Und diese Intuition sagt, dass das, was sie als Person ausmacht,
ja,
unabhängig davon ist, ob sie Hühneraugen haben oder nicht und ja, ob sie Deutsch sprechen oder nicht und dergleichen mehr. Und da, glaube ich, kommt man auf die Spur dessen, was Auferstehung meint.
Ja, also wir kommen der Sache in der Tat näher, denn was du skizzierst, sind natürlich schöne Gegenargumente von Kritikern, die ich auch angebracht hätte, wenn man sich das alles so wie einen realen Vorgang vorstellt. Es ist aber eben kein realer Vorgang, sondern ich würde sagen, ja, du hast es ja auch Intuition genannt. Es ist eine literarische Fantasie. Es ist eine Fiktion. Und die kann kulturell ja einen gewissen Sinn haben, dass man sich nämlich fragt in einer stillen Stunde, als wer möchte ich denn in Erinnerung bleiben? Und damit ist ja die Frage verbunden, wer möchte ich eigentlich sein? Und das kann ja durchaus sinnvoll sein. Und dann spielen in der Tat diese ganzen Detailfragen, ob man eine Brille hat oder ob man Deutsch redet, keine große Rolle mehr, das stimmt schon, weil es dann an den Kern des persönlichen Selbstverständnisses geht. Ja. Und das ist eine sinnvolle Reflexion. Aber das ist eine Reflexion, die wir nur vornehmen können, solange wir leben. Es ist eine Reflexion im Diesseits. Und dann so zu tun, als sei das jetzt irgendwie eine existenzielle Perspektive, die über den Tod hinaus wirkt, also tatsächlich über den biologischen Tod hinaus wirkt, in der individuellen Existenz, das ist eben illusionär. Also es ist ein, ich würde sagen, eine Art Gedankenexperiment der Selbstreflexion, das auch gut und empfehlenswert ist, so wie ja auch Meditation sinnvolle Wirkungen haben kann. Aber zu glauben, dass dem, was Reales entspricht nach dem eigenen Tod, das ist eben genau Ausdruck von Wunschdenken. Und ich würde dann, ich meine, ich habe damit, das muss ich auch als Humanist sagen, ich habe damit an dieser Stelle nicht wirklich eine frohe Botschaft, weil ich ja die Endgültigkeit des individuellen Todes mir eingestehen muss und auch anderen dann nicht verheimlichen will. Da muss man drüber reden. Übrigens auch, wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht, das ist ja auch nochmal spannend. Aber ich würde dann nicht in erster Linie fragen, ist die Botschaft froh, sondern ist die Botschaft wahr? Und deswegen muss ich an der Stelle hart bleiben, aber ich verstehe diesen Reflexionsprozess, den du durch diese Fiktion zum Ausdruck bringst.
Ja, also genau, also ob das jetzt wahr ist, ob man da sein Zutrauen hineinlegt, das unterscheidet uns. Das ist so, ich tue es, du aus humanistischen Gründen nicht. Oder aus einer humanistischen Position heraus nicht. Und da kann man jetzt, da brechen aber auch die Argumente. Also da ist jetzt, hat man auch nicht mehr sonderlich viele elegante Argumente. Das Einzige, was ich nur, worauf ich nur hinweisen kann, und das hast du aber auch dankenswerterweise gerade getan, da ist darauf, dass auch alternative Positionen Fragen aufwerfen. Es also nicht so ist, als ob es sozusagen eine Position gäbe, da ist alles klar. Und dann kommen die Christen und stellen noch so ganz komische Zusatzannahmen auf, die völlig absurd sind und die man auch nur gar nicht nachweisen kann. Also kann man es doch vergessen. Sondern wir alle Mensch als Menschen teilen existenzielle Fragen nach Sinn, nach Grenze und dergleichen mehr. Und wir geben je und je da eine Antwort darauf. Und auch ernsthafte Philosophen, atheistische Philosophen wie Albert Camus oder so, die haben sich daran abgearbeitet. Das ist nicht trivial. Ich würde auch sagen, auch der Auferstehungsglaube ist nicht trivial. Also da sind eine Menge Untiefen drin, auf denen man lange herumkauen kann. Zum Beispiel auch die Frage, gibt es eine Auferstehung aller. Also Apokatastasis Panton. Gibt es so eine Vorstellung, dass alle Menschen, die je gelebt haben, auferstehen und in gleicher Weise mit aufgehoben sind? Dann fallen einem sehr schnell Menschen ein, von denen man sagt, oh, die auch. Und ja, dann gibt es die Gerichtsvorstellung. Die Gerichtsvorstellung ist aber auch, da sind wir schnell einig, zuhauf missbraucht worden von Theologinnen, von Theologen, vor allem Theologen, die in der Vergangenheit damit auch Machtausübung verbunden haben. Also auch das klingt, wirkt nicht sehr aufgeklärt. Kurzum, also wenn man die Auferstehung für sich als wahr beschreibt, dann hat man damit nicht ein Problem gelöst, sondern hat auch immer noch jede Menge Probleme. Und so ist das halt eben mit uns, glaube ich, das wäre mir allerdings wichtig, so ist das mit uns beiden. Also das heißt, auch Philosophen, die atheistisch, humanistisch argumentieren, haben da ein Problem. Also wenn sie von dem Tod reden oder sich mit dem Tod auseinandersetzen, das halt eben letzte Fragen immer wieder neu aufwirft. Und nur ist halt eben die christliche Perspektive eine besondere, nämlich mit dem Zutrauen und des Zuspruches Gottes, dass es nicht mit dem Tod aufhört. Was auch immer das
Ja,
dann ist.
also Frank, ich bin ja immer beeindruckt, wie du zwischendurch altgediente theologische Vorstellungen abräumst. Und wenn ich das gerade richtig gehört habe, dann vertrittst du nicht mehr die Vorstellung eines jüngsten Gerichtes, bei dem am Schluss geurteilt wird, nach dem Tod nämlich, wenn wir angeblich an der Himmelspforte warten und dann eingeteilt werden, ob es nach oben geht in den Himmel oder nach unten in die Hölle. Also man kann das ja sehr plakativ in vielen Kirchen auf alten Gemälden sehen, wo das also schön, sehr fantasiereich dann dargestellt wurde. Das soll es dann offenbar nicht sein. Ich meine, was ich
Ja.
umgekehrt, ja.
Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also, weil es gibt, ich sagte ja, wenn man was, ich neige eher zu der Vorstellung der Auferstehung aller. Aber wenn man das behauptet, kommt man sofort ins Stolpern, weil man dann sagt, okay, dann stehe ich dann, was ich neben Hitler, Himmler und Göring und sagt dann, und alle werden gleich, also das, ja, also da merke ich, das geht für mich nicht. Aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie man sonst mit dem Problem umgehen soll. Also ein Gericht sich vorzustellen, ist auch wieder mir sehr fremd, weil ich dann ja mein Zutrauen in Gottes Zusage relativieren müsste. Ja, du denkst vielleicht, Gott sei dir gnädig, aber warte ab, dann kommt das jüngste Gericht und dann schauen wir erstmal, wie die Rechnung wirklich aussieht. Ich weiß es nicht. Also ich will nur sagen, und das war mir wichtig, der Auferstehungsglaube ist ein spezifischer Umgang mit diesen Fragen, Sinn und dergleichen. Diese vielen Bilder, die man genutzt hat, die sind tatsächlich, würde ich auch sagen, überholt, aber die Fragen bleiben. Und die Fragen haben alle
Ja.
Menschen. Und wir Christen beantworten sie in einer bestimmten Weise.
Also manche dieser Fragen, wie die nach dem Gericht, nach dem Tod und so weiter, die gönne ich den Theologen klarerweise, weil ich diese Weiterungen natürlich nicht mitgehe. Was ich aber zum Schluss unseres heutigen Gesprächs nochmal bestätigen will, ist, dass es auch für säkulare Humanisten schwierig ist, in hinreichender Tiefe mit dem Lebensgefühl angesichts der eigenen Sterblichkeit zurande zu kommen. Das ist, glaube ich, ein Problem, das alle Menschen verbindet. Und es tut unserer Gesellschaft sicherlich gut, mit der nötigen Sensibilität über diesem Thema im Gespräch zu bleiben und es nicht einfach zu verdrängen oder so zu tun, als sei da kein Problem. Ich denke, es ist ein Problem, das letztlich jeder Einzelne hat und bei dem wir dennoch nur im Austausch mit anderen irgendwie zurande kommen.
Ja, die Ausgangsfrage muss unter uns offen bleiben, ist klar. Wir beantworten sie unterschiedlich, auch das ist klar. Aber ich glaube, dass unser Gespräch auch nochmal gezeigt hat, es gibt dennoch so etwas wie, also partikulare Gemeinsamkeiten, also dass wir beide sagen, es gibt da Probleme, die wir nicht so leicht lösen können, die aber uns bewegen. Man kann jetzt über die Wege, sich dann mit denen auseinanderzusetzen, streiten, da tun wir ja auch. Aber die Ausgangslage bleibt und insofern ist der Streit auch sogar wichtig, finde ich.
Ja, und also ich würde natürlich zum Schluss nochmal betonen, ich glaube an ein Leben vor dem Tod.
Ja, das finde ich aber sehr, sehr gewagt.
Frank, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch, Helmut. Bis bald.